NDR Info. Echo des Tages.
Herzlich willkommen zu dem, was heute wichtig ist auf diesem Globus. Herzlich willkommen zu diesem Echo des Tages mit Holger Beckmann. Ägyptens Tragödie scheint ihren Lauf zu nehmen, so kann man es ja pessimistisch sehen. Und Tatsache ist, Islamisten auf der einen und das Militär auf der anderen Seite stehen sich unversöhnlich gegenüber. Dagegen nimmt sich beinahe banal aus, mit welchen Themen wir uns im großen Europa herumschlagen. Um die Zerschlagung maroder Banken ging es da heute in Brüssel, und zwar ohne dabei die ganze Wirtschaft mit kaputt zu machen. Da hat die Kommission neue Pläne vorgestellt, dazu auch gleich hier unser Kommentar. Und wenn man bei den Banken in Europa ist, dann ist man schnell beim Euro. Mr. Euro, das war bis vor gar nicht langer Zeit Luxemburgs Regierungschef Jean-Claude Juncker. Der hatte ein Problem mit dem Euro, weiß man jetzt, hatte ein Problem mit seinem Geheimdienst. Passt ja irgendwie auch in diese Zeit. Außerdem Informationen aus dem Kloster Banz im schönen Oberfranken, wo die CSU sich zur Klausur trifft im Moment. Aus München vom Fortgang des NSU-Prozesses und aus der Zahlenwelt mit immerhin der guten Nachricht, es gibt wieder weniger Verkehrstote in Deutschland. Zuerst aber, wie gesagt, nach Ägypten. Immer klarer wird ja, wie tief der Riss ist, der dort durch die Gesellschaft geht. Die strengen Moslems mit ihrem gestürzten Ex-Regierungschef Mursi, die säkularen Ägypter, die vor allem eine Demokratie wollen in ihrem Land, und das Militär. Und schon ist die Rede von einem drohenden Bürgerkrieg. Und doch gibt es auch Zuversicht. Und bei alledem hat heute der Ramadan begonnen. Aus Kairo, Frank Ludwig.
Der erste Tag ist der schwerste. Das bestätigt jeder Muslim, der während des Ramadans fastet. Vom Sonnenauf bis Untergang nichts essen, nichts trinken, auch den anderen kleinen Freuden im Leben entsagen. Da müssen sich Geist und Körper erst einmal dran gewöhnen. Wohl auch deshalb ist es in Kairo und in anderen Städten Ägyptens den Tag über so ruhig wie nie in den vergangenen Wochen. In den Protestcamps bei der Lager ist das nicht anders. Hier auf dem Tahrirplatz, der Hochburg der Gegner des gestürzten Präsidenten, aber auch bei den Islamisten und Mursi-Anhängern an der großen Straßenkreuzung vor der Rab'a Adawiya-Moschee. Nur wenige Aktivisten halten dort noch die Stellung. Und selbst die klingen ein wenig so, als hätten sie eben vor allem das Fasten im Kopf. Unsere Brüder vom Tahrirplatz haben uns unsere Rechte weggenommen, klagt einer der Männer hier. Wir glauben zwar an die Demokratie, aber die haben die Demokratie einfach aufgegessen. Übergangspremier El Bablawi hat unterdessen mit den Konsultationen zur Regierungsbildung begonnen. Bis zum Wochenende soll die Kabinettsliste stehen. Die Aussichten dafür sind nicht schlecht. Sowohl die strikt islamische Nur-Partei als auch die liberalen Gruppierungen im Anti-Mursi-Lager scheinen bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Auch der Muslimbrüderpartei will El Bablawi Ministerposten anbieten. Die Islamisten schließen das freilich kategorisch aus. Saad Amara aus der Führungsriege der sogenannten Freiheits- und Gerechtigkeitspartei: Dies alles ist illegal. Eine Regierung, die sich auf einen Militärputsch stützt, auf blutige Gewalt, verletzte Menschenrechte, wie sollen wir mit der zusammenarbeiten? Der Versuch, Brücken ins Lager der Islamisten zu schlagen, soll dennoch nicht aufgegeben werden. Interims Staatsoberhaupt Mansur ließ mitteilen, bald schon neue Vorschläge für einen nationalen Versöhnungsdialog auf den Tisch zu legen. Der von der Staatsanwaltschaft hier am Mittag unter anderem gegen den obersten Chef der Muslimbrüder erlassene Haftbefehl dürfte die Fronten freilich eher verhärten. Mohammed Badia und 9 weiteren führenden Islamisten wird Volksverhetzung und Aufruf zur Gewalt vorgeworfen. Sie sollen ihre Anhänger zum Sturm auf das Hauptquartier der republikanischen Garde angestachelt haben, um den abgesetzten Präsidenten Mursi zu befreien. Bei der anschließenden Schießerei waren in den frühen Montagmorgenstunden weit über 50 Menschen ums Leben gekommen, Hunderte wurden verletzt. Insgesamt werde gegen 200 Verdächtige ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft hier in Kairo mit. In diesem Zusammenhang sagte der amtierende ägyptische Außenminister auf CNN, dass sich der gestürzte Staatschef Mursi an einem sicheren Ort befinde und, so wörtlich, würdevoll behandelt werde. Bislang liefen gegen Mursi noch keinerlei Ermittlungen. Erfreuliche Nachrichten erreichten die neue Führung in Kairo auch heute noch einmal aus der arabischen Halbinsel. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten ja bereits Finanzspritzen, Erdöl- und Gaslieferungen in Höhe von insgesamt 8 Milliarden US-Dollar zugesagt. Nun legt das Emirat Kuwait noch 4 weitere Milliarden drauf. Bitter nötiges Geld, denn die Finanzreserven Ägyptens sind über die vergangenen Monate sehr gefährlich zusammengeschrumpft. Positive Nachrichten schließlich auch noch für die Palästinenser, die seit Tagen schon auf der ägyptischen Seite der Grenze zum Gazastreifen festsaßen. Nach Überfällen bewaffneter Islamisten auf die nahegelegene Mittelmeerstadt El Arish war der Grenzübergang geschlossen worden. Heute öffneten sich die Grenztore wieder, wenn auch zunächst nur für 4 Stunden.
Informationen waren das aus Kairo. Die Banken haben ja in der Wirtschafts- und Finanzkrise und dann auch in der Eurokrise, sagen wir es vorsichtig, nicht immer eine wirklich gute Rolle gespielt. Im Gegenteil. Und normalerweise gilt in marktwirtschaftlichen Systemen ja das Prinzip der Selbstverantwortung, will sagen, wer schlecht wirtschaftet, muss die Konsequenzen tragen und vom Markt verschwinden. Bei Banken freilich ist das nicht so einfach, weil das Verschwinden eines großen Geldhauses eine Kettenreaktion nach sich ziehen könnte, einen Wirtschaftskollaps, vor dem alle Angst haben. In der EU macht man sich deshalb schon seit langem Gedanken über die Frage, wie kaputte Banken abgewickelt werden können. Die EU-Kommission hat dazu jetzt neue Pläne vorgestellt, heute in Gestalt ihres Binnenmarktkommissars.
Ein Punkt war Michel Barnier besonders wichtig. Bei der Arbeit an seinem Vorschlag für das neue Bankenabwicklungssystem habe er sich Zeit genommen für die Finanzminister der Mitgliedsländer und für einen von ihnen ganz speziell.
J'ai personnellement rencontré tous les ministres qui le souhaitaient et en particulier Wolfgang Schäuble, avec lequel j'ai de très bonnes relations.
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble nämlich, zu dem er ein sehr gutes Verhältnis pflege. Was der französische EU-Kommissar zuständig für den Binnenmarkt heute präsentiert hat, ist aber so gar nicht im Sinne Schäubles. Wenn eine Bank vor der Pleite steht, soll es in Zukunft so ablaufen. Ein neues Gremium, bestehend aus den nationalen Abwicklungsbehörden, macht einen Vorschlag, wie die kaputte Bank abgewickelt werden könnte. Und das letzte Wort hat dann die EU-Kommission selbst.
La Commission appuie sur le bouton.
Die Kommission drückt auf den Knopf, weil eine europäische Institution die entscheidende Rolle spielen muss. Die Kommission ist dafür am besten geeignet wegen ihrer Kompetenz und ihrer Fähigkeit, schnell zu entscheiden, also die Abwicklung während eines Wochenendes in Gang zu setzen. Um die Kosten der Abwicklung aufzufangen, plant die EU-Kommission einen europäischen Abwicklungsfonds, gespeist aus Beiträgen der Banken. Das Geld, das in die nationalen Abwicklungsfonds fließt, will die Brüsseler Behörde also vergemeinschaften. Die europäischen Verträge geben so etwas nicht her, findet dagegen der Bundesfinanzminister. Und wenn die EU-Kommission die Abwicklung anordne, sei das ein klarer Rechtsverstoß. So Wolfgang Schäuble bereits gestern nach dem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel.
Es können nur die nationalen und die müssen dann koordiniert werden auf europäischer Ebene.
Ein Netzwerk der nationalen Abwicklungsbehörden solle in Zukunft bei Problembanken aktiv werden. Aber das würde die Risiken durch marode Banken keineswegs beseitigen, meint Sven Giegold. Denn im Ernstfall müsse die Entscheidung über die Abwicklung einer Bank schnell fallen, so der Finanzexperte der Grünen im Europaparlament.
Bankenrettungen sind aber im Zweifelsfall eine Angelegenheit fürs übers Wochenende. Wenn die Märkte erst wieder da sind, können sehr große Ansteckungseffekte eintreten, weil man nicht weiß, wo ist nun die Grenze, wer muss wirklich zahlen. Und da ist Geschwindigkeit wichtig und deshalb braucht es eine gemeinsame Behörde und kein Palaver zwischen 18 verschiedenen Abwicklungsbehörden.
In einem Gutachten hat der Grüne prüfen lassen, ob die europäischen Verträge zentrale Entscheidungen über die Abwicklung von Banken zulassen. Ergebnis: Artikel 114 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union sei sehr wohl die passende Grundlage.
Artikel 114 zielt auf die Harmonisierung im Binnenmarkt. Genau das ist derzeit das zentrale Problem. Es entstehen überall nationale Abwicklungsfonds mit übergreifenden Kompetenzen. Dann ist unklar, wer ist zuständig bei grenzüberschreitenden Fällen und deshalb ist das angemessen.
So argumentiert auch die EU-Kommission. Damit schieße die Behörde jedoch deutlich über das Ziel hinaus, heißt es unisono aus der deutschen Bankenbranche, ganz auf der Linie von Wolfgang Schäuble. Karl-Peter Schlackmann-Fallis vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband.
Wie der Bundesfinanzminister halten wir die Schaffung eines Netzwerks der nationalen Abwicklungsbehörden für allein zielführend.
EU-Kommissar Barnier sieht das anders. Die rechtliche Seite habe seine Behörde schließlich sehr sorgfältig geprüft.
Nous avons soigneusement travaillé sur la sécurité juridique de ce texte.
In die Diskussion über die neue Struktur für die Bankenabwicklung werden die Finanzminister nach der Sommerpause einsteigen, Auch das EU-Parlament muss sie noch gutheißen. Ein Kompromiss soll bis Ende des Jahres stehen.
Wolfgang Landmesser war das aus Brüssel zu den Plänen der EU-Kommission, um marode Banken zu zerschlagen. Bleibt die Frage, wie sinnvoll ist das alles in Zeiten der Euro-Krise? Der Kommentar dazu jetzt von Uli Ückerseifer.
Die Eurozone ist auf dem absteigenden Ast. Wer das ändern will, muss an die Ursachen gehen. Und die sind vielfältig. Eine Ursache ist die unheilvolle Verbindung von Bankbilanzen und Staatsfinanzen. Wenn bislang wichtige Banken pleite gingen, dann war es üblich, dass der Staat sie rettet und damit die eigene Verschuldung in die Höhe treibt. So ist es zum Beispiel den Iren gegangen, die dieser Kurs geradewegs an den Rand der Staatspleite und unter den Rettungsschirm führte. Spanien droht Ähnliches, warum viele Banken dort immer noch nicht Kredite abschreiben, die in Wirklichkeit längst verloren sind. Wenn das Schule macht, dann kann man einen Aufschwung in Südeuropa vergessen, weil Banken am Rande der Pleite eben keine Kredite mehr vergeben, auch keine für gute Ideen und Investitionen. Aus diesem Grund ist ein europaweites System zur Bankenabwicklung sinnvoll und die Idee aus Brüssel erstmal eine gute. Ein übernationales Gremium entscheidet vergleichsweise unbeeinflusst von nationalen Interessen, ob eine Bank saniert oder abgewickelt werden muss. Die Kosten werden verteilt auf die Banken der Eurozone. Der einzelne Staat kann nicht von den eigenen Banken in den Abgrund gerissen werden und bevor der Steuerzahler haftet, sind erstmal die Aktionäre und Gläubiger der Banken dran. Doch der Teufel steckt wie immer im Detail. Warum sollen kleine deutsche Sparkassen oder Volksbanken eigentlich für marode spanische oder griechische Banken haften? Der Einwand ist berechtigt und darum ist es wichtig, einen klaren Zeitplan für die Errichtung einer gemeinsamen Bankenaufsicht und Abwicklung einzuführen. Der wird aus vielen Schritten bestehen. Entscheidend sind aus meiner Sicht zwei. Erstmal übernimmt die Europäische Zentralbank EZB die Bankenaufsicht und macht den Kassensturz. Faule Kredite müssen abgeschrieben werden. Zum hoffentlich letzten Mal muss dann der Steuerzahler im jeweiligen Land für die Bankenrettung ran. Danach übernimmt ein gemeinsamer Abwicklungsfonds der Banken in Europa die Rolle des Haftenden. Dann kann auch das Geld deutscher Volksbanken und Sparkassen für die Rettung fremder Banken hops gehen. Doch wenn die neue Bankenaufsicht ihren Job gut macht, dann ist das Risiko überschaubar. Übrigens auch in der Summe. Denn selbst wenn 10 oder 20 Milliarden deutschen Geldes zur Bankenrettung in einigen Jahren nach Südeuropa fließen sollten, ist das ein niedriger Preis für die Überwindung der Dauerkrise in Spanien, Italien und Co. Denn wenn es schief geht mit dem Projekt Euro, zahlt Deutschland am Ende sowieso. Da ist es besser, rechtzeitig zu zahlen und eine gute Perspektive zu erreichen, als zu lange zu warten. Denn dann zahlt man auch und kann am Ende doch nur das Schlimmste verhindern.
Ein Kommentar war das von Uli Ückerseifer. Der Luxemburger Jean-Claude Juncker ist der dienstälteste Regierungschef in Europa, war lange Zeit Chef der Eurogruppe. Im Grunde ist er immer noch das Gesicht zur gemeinsamen Währung. Viele glauben ja, er sei auch immer noch Eurogruppenchef und nicht der Niederländer Dijsselbloem. Aber im Moment geht es für Juncker überhaupt nicht um den Euro, sondern um etwas in seinem eigenen kleinen feinen Land, um eine unangenehme Geheimdienstaffäre. Der Kollege Dirk Müller beobachtet das Ganze von Brüssel aus. Dirk Müller, es gab ja schon Spekulationen um einen Rücktritt von Juncker, aber dazu wird es offenbar nicht kommen. Warum denn nicht?
Juncker hat in der Debatte im Luxemburger Parlament, in der es ja um die Verfehlungen des Geheimdienstes und die Vorwürfe in dem Zusammenhang ging, persönliche Konsequenzen ausgeschlossen. Er hat gesagt, ja, ich habe zwar in dieser Angelegenheit durchaus Fehler gemacht, ich habe vielleicht nicht genügend darauf geachtet, dass Reformen, die ich ja auch angestoßen habe beim Geheimdienst, auch tatsächlich umgesetzt werden. Da hätte ich genauer hinschauen müssen. Aber ich habe nichts Illegales gedeckt. Ich habe, wenn es Berichte gab über illegale Abhöraktionen durch den luxemburgischen Geheimdienst, dafür gesorgt, dass das sofort eingestellt wird. Und er kam dann eben zu dem Schluss nach zweistündiger Rede, dass er keine persönliche Verantwortung erkennen könne. Und insoweit gab es auch keinen Rücktritt oder von seiner Seite aus zumindest keine Ankündigung, dass er nun Neuwahlen anstrebt.
Man muss sich vielleicht noch mal ein bisschen vor Augen führen, was der Geheimdienst in Luxemburg, und dazu muss man sagen, es sind ja lediglich 500.000 Menschen, 500.000 Einwohner, die dort leben, was der gemacht haben soll. Welche Vorwürfe stehen da im Raum?
Also es gibt eine Geschichte, die reicht schon in die 80er Jahre zurück. Da geht es darum, dass frühere Polizisten 20 Sprengstoffanschläge verübt haben in Luxemburg mit mehreren Verletzten und Millionen Schaden. In dieser Angelegenheit soll der luxemburgische Geheimdienst mit verwickelt sein, soll versucht haben, die Ermittlungen in diesem Zusammenhang auch zu sabotieren. Es gibt Berichte über illegale Abhöraktionen, die beispielsweise auch Ministerpräsident Juncker selbst betroffen haben. In einem Fall soll er vom Geheimdienst Chef, das war im Jahr 2007, mit einer Spezialarmbanduhr abgehört worden sein, beziehungsweise er soll mit dieser Spezialarmbanduhr ein Gespräch, das er mit Juncker führte, mitgeschnitten haben. Juncker hat erst später davon erfahren und bis zum heutigen Tage keine Ermittlungen gegen diesen Geheimdienstchef eingeleitet. Der musste dann zwar zurücktreten, aber weitere Ermittlungen strafrechtlicher Art hat es nicht gegeben. Und dann gibt es noch weitere Vorwürfe gegen den Geheimdienst wegen dubiose Autogeschäfte mit Dienstwagen und wegen Korruption. Und all das führte dann eben zu einem Untersuchungsbericht, der zu dem Schluss kam, dafür müsse Juncker eigentlich sehr wohl die politische Verantwortung tragen.
Also alles sehr zweifelhafte Agentenmethoden, die aber doch offensichtlich an der Tagesordnung gewesen sind. Wenn Juncker nun die Verantwortung zurückweist, ist das auch politischer Konsens in Luxemburg insgesamt, im luxemburgischen Parlament?
Überhaupt nicht, denn es wird wahrscheinlich, so zeichnet es sich jetzt ab, Anträge geben auf einen Misstrauensantrag von der Opposition, ganz sicherlich. Und möglicherweise schließen sich dem auch noch die mitregierenden Sozialdemokraten an. Das ist zur Stunde noch nicht ganz klar, aber auch dafür gibt es schon Hinweise. Und das wäre dann in der Tat nach 18 Jahren, wenn es so zustande käme, das wahrscheinliche Ende von Jean-Claude Juncker als luxemburgischen Ministerpräsident.
Kurze Einschätzung noch, Herr Müller. Wie groß sind die Schrammen, die Juncker jetzt davontragen wird durch diese Sache?
Nach innen auf jeden Fall schon durchaus vorhanden. Andererseits gibt es aber auch in Luxemburg, auch nach Bekanntwerden all dieser Geschichten, Umfragen, die besagen, dass er in der Bevölkerung durchaus noch Unterstützung hat. Ob er die im Parlament behält, das ist zur Stunde offen.
Dirk Müller war das zur Situation um Jean-Claude Juncker, Luxemburgs Regierungschef, der ja irgendwie in eine Geheimdienstaffäre verstrickt sein soll. Ja, die Geheimdienste ausspähen, abhören, Daten sammeln, rund um die Uhr, rund um den Globus. Die Amerikaner haben das in so großem Stil getan, dass die Welt einigermaßen empört gewesen ist. Andererseits, welcher Staat, und das haben wir eben auch wieder gehört, tut das nicht mehr oder weniger intensiv. Insofern fiel es ja auch durchaus auf, dass die Bundesregierung und Kanzlerin Merkel vor allem ziemlich still gewesen sind im Zusammenhang damit. Jetzt hat Angela Merkel sich allerdings erstmals in einem Zeitungsinterview genauer geäußert. Informationen dazu von Annika Sipper.
Für Bundeskanzlerin Merkel steht fest, ein Land ohne nachrichtendienstliche Arbeit ist zu verletzlich, so die Kanzlerin in der Zeit. Deshalb kommt sie auch zu diesem Schluss. Dass Nachrichtendienste unter bestimmten in Deutschland eng gefassten rechtlichen Voraussetzungen zusammenarbeiten, das entspreche ihren Aufgaben, und zwar schon seit Jahrzehnten, das diene der Sicherheit. Inwieweit stimmen aber die Vorwürfe, der amerikanische Geheimdienst NSA habe massenhaft Daten ausgespäht, EU-Vertretungen ausspioniert? Das müsse geklärt werden, so Merkel in dem Interview. Sie selbst habe nichts von den möglichen Spähaktionen gewusst, sondern davon erst durch die Medien Kenntnis genommen. Merkel mahnt aber an, mit den USA sachlich umzugehen. Bei allen mehr als berechtigten Fragen dürfe nie vergessen werden, dass Amerika Deutschlands treuester Verbündeter war und ist. Und auch die Vergleiche der amerikanischen NSA mit der Staatssicherheit der DDR weist die Kanzlerin zurück. Das seien zwei völlig verschiedene Dinge. Solche Vergleiche führten nur zu einer Verharmlosung dessen, was die Stasi mit den Menschen in der DDR angerichtet habe. Grüne und SPD dagegen drängen weiter. Es müsse Aufklärung geben. Zum Beispiel auch dazu, ob der Bundesnachrichtendienst mit der amerikanischen NSA zusammengearbeitet haben könnte beim Abfischen von Millionen von Daten. Bundesinnenminister Friedrich reist morgen nach Washington. Er wird dort unter anderem mit US-Justizminister Holder sprechen. Auch mehrere Wochen nach Bekanntwerden der Spähvorwürfe gibt es nämlich noch nicht einmal dieses. Eine Bestätigung der US-Regierung, dass sie wirklich massenhaft Daten sammeln lässt.
Und so sieht also die Kanzlerin dieses Daten sammeln, das ja irgendwie doch ziemlich offenbar ist. Aus Berlin waren das Informationen von Annika Seppör. Sie hören WDR 5 und NDR Info, das Echo des Tages. Das Kloster Banz in Oberfranken. Ja, ein schöner Ort in Bayern. Kontemplation könnte man dort pflegen. Und vielleicht ist das ja auch ein bisschen abgefärbt auf die CSU, die sich dort derzeit zur Klausur trifft. Man wolle weitgehend auf Störfeuer Richtung Berlin und CDU verzichten, hat Parteichef Seehofer gesagt in diesen Wahlkampfzeiten. Eine klösterliche Wortwahl geradezu. Nun sind die Christsozialen ja auch die Partei, die Ehe und Familie immer ganz besonders hochhält, im traditionellen Sinne, womit wir beim Thema Familienbande wären, also der Tatsache, dass diverse Abgeordnete im Bayerischen Landtag ja Ehefrauen, Kinder oder sonst wie nahe und weniger nahe Verwandte beschäftigt hatten auf Steuerzahlerskosten, auch und gerade solche Abgeordneten eben von der CSU. Und doch, den Christsozialen geht es im Moment trotzdem ziemlich gut. Aus Banz, Katrin Brandt.
Die Zeichen stehen auf Sieg für Horst Seehofer. Eine aktuelle Umfrage, von der CSU selbst in Auftrag gegeben und bei der Tagung in Kloster Banz veröffentlicht, sieht die Christsozialen bei 47%. Damit könnte Seehofers Partei nach den Landtagswahlen im September theoretisch allein regieren. Die FDP käme auf 5%, SPD, Grüne und Freie Wähler zusammen nur auf 39%. Doch der bayerische Ministerpräsident warnte heute vor Rechenspielchen.
Ich habe in der Politik schon viel rechnerisches erlebt. Ich bin schon als Bundesminister ins Bett gegangen und als Oppositionspolitiker aufgestanden.
Das war bei der Bundestagswahl 2002. Und so kündigt der bayerische Ministerpräsident trotz möglicher absoluter Mehrheit auch dem kleinen Koalitionspartner noch nicht die Zusammenarbeit auf.
Ich möchte die Fortsetzung der Koalition in Berlin und in München.
Und womöglich, das wird am Rande der Tagung spekuliert, wäre die Koalition mit der FDP für Seehofer angenehmer als eine absolute Mehrheit in Bayern. Dann hätte er nämlich keinen Sündenbock mehr, sondern müsste mit innerparteilichen Strömungen kämpfen. Mit dem Wissen, dass der Ausgang davon abhängen wird, in welcher Stimmung die Wähler aus dem Urlaub kommen werden, geht die CSU zwar guten Mutes in den achtwöchigen Endspurt des Wahlkampfes, aber
nicht übermütig, sondern bescheiden und wohlwissend, dass wir bis zur letzten Minute, bis zum letzten Tag um jede Stimme werben werden.
So Gerda Hasselfeld, die als Chefin der CSU-Landesgruppe zur zweitägigen Klausur nach Oberfranken geladen hatte. Mit 45 direkt gewählten Abgeordneten war die CSU 2009 in den Bundestag gezogen. Einer ging unterwegs verloren, Karl Theodor zu Guttenberg nämlich, wegen seiner Plagiatsaffäre. Seinen Wahlkreis Kulmbach will nun die 26-jährige Emmy Zöllner gewinnen. Eine Aufgabe, die die Krankenpflegerin, Studentin und Kommunalpolitikerin mit Respekt angeht.
Karl Theodor zu Guttenberg war natürlich jemand, der Menschen für Politik begeistern konnte, wie kein anderer. Das muss man erst mal nachmachen, im Hochsommer, im August ein 2000-Mann-Zelt zu füllen.
Unter den 13 neuen Wahlkreiskandidaten tritt auch Alois Reiner an. Der 48-Jährige ist Metzgermeister und Bürgermeister in Hainbach und jüngster Bruder von Landesgruppenchefin Hasselfeld. Rainer übernimmt den Wahlkreis Straubing und wirft seine handwerkliche Kompetenz in den Wahlkampf.
Ich mache bei mir im eigenen Betrieb handwerkliche Dosenproduktion und verschenke jetzt dann 100 Gramm Dosen mit Leona mit dem Aufdruck, weil es nicht wurscht ist, wer sie im Bundestag vertritt. Da bin ich echt stolz drauf und ich glaube, das wird der richtige Renner.
Alois Reiner setzt mit seiner Kandidatur eine Familientradition fort. Alois Senior saß 1965 bis 80 für die CSU im Bundestag. Schwester Gerda Hasselfeld, die Spitzenkandidatin, tritt im Wahlkreis Fürstenfeldbruck an.
Ja, so ist das in Bayern. Aus Banz berichtete Katrin Brandt über die Klausur der CSU. In München ist heute der NSU-Prozess weitergegangen. Bekanntlich hat der Versuch, den rechtsextremen Terror in Deutschland, der viele, viele Jahre lang nicht bemerkt wurde oder nicht bemerkt werden wollte, diesen braunen Terror also aufzuarbeiten juristisch. Heute ging es konkret um einen der vielen NSU-Morde, den Mordfall Schimschek. Der Bericht dazu jetzt von Matthias Reiche aus München.
Vernommen wurden Kriminalbeamte und Zeugen, die sich am Tatort aufhielten, so ein pensionierter Elektroinstallateur, der am 9. September 2000 möglicherweise genau zur Mordzeit unmittelbar am Lieferwagen des türkischen Blumenhändlers vorbeifuhr. Er hörte in dem Moment aus dem Inneren des Fahrzeugs mehrere metallische Schläge. An dieser Stelle der Aussage zuckte die im Gerichtssaal sitzende Witwe Enver Schimscheks leicht zusammen. Für Adile Schimschek war es ein schwerer Verhandlungstag.
Also sie hat teilweise geweint, sie hat Beruhigungstablette genommen. Es war halt sehr anstrengend für sie. Sie hat jetzt auch gehört, dass ihr Mann da einen Zahn verloren hat und bei dem Schuss, das hat sie heute zum ersten Mal gehört. Und das war halt alles schon sehr belastend.
Laut Anklage feuerten die mutmaßlichen NSU-Terroristen Mundlos und Böhnhardt 9-mal auf ihren Mann. Dann machten sie ein Foto von ihm und verschwanden. Enver Şimşek erlag 2 Tage später seinen Verletzungen. Die Ermittler konnten damals nichts von einer beginnenden Mordserie ahnen, machten aber auch in der Folge zu viele Fehler, ist Jens Rabe überzeugt. Er vertritt als Anwalt die Tochter des Ermordeten.
Der Zeuge, den wir heute vernommen haben, hat sehr klar ausgesagt, am Tatort 2 männliche Personen gesehen zu haben, in Radlerhosen, sportlich gekleidet. Und nicht nur bei dem Mordfall Şimşek wurden 2 Täter beobachtet, sondern ebenso bei Herrn Kilic, bei der Ermordung von Herrn Yaşar. Immer berichten Zeugen von Fahrradfahrern, mehreren vor Ort. Deswegen frage ich mich schon, warum haben die Ermittlungsbehörden nicht nach einem Duo gesucht, sondern haben sich die Ermittlungen dann eher Richtung Einzeltäter verdichtet. Aus meiner Sicht ein klares Versäumnis der Ermittlungsbehörden.
Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe hörte den Schilderungen der Zeugen regungslos zu. Oft sprach sie mit ihren Anwälten, wobei alle Beteiligten bestens gelaunt wirkten. Worüber man sich erheiterte, will Zschäpes Verteidigerin Anja Sturm allerdings nicht verraten.
Ja, ich verstehe natürlich ihr persönliches oder vielleicht auch ihr journalistisches Interesse, aber Sie kennen ja unser Statement. Wir machen keine Angaben zu internen Gesprächen zwischen der Mandantin und uns.
Währenddessen erhitzt die möglicherweise neue Aktenpanne die Gemüter der Verfahrensbeteiligten. So wollte der Thüringer Verfassungsschutz 2001 angeblich den hier mitangeklagten Carsten S. als V-Mann anwerben. Der Düsseldorfer Anwalt Johannes Pausch ist völlig überrascht. Er ist einer der beiden Verteidiger von Carsten S.
Für mich ist es völlig schleierhaft, warum die jetzt erst in die Öffentlichkeit gebracht werden. Warum die Unterlagen damals aufgetaucht sind, weiß ich nicht. Aus welcher Zeit sie stammen, wissen wir nicht, weil wir sie nicht kennen. Und wir werden jetzt mal alles dran setzen, dass wir diese Unterlagen bekommen. Wir müssen einfach schauen, dass die möglicherweise auch ins Verfahren eingeführt werden, bevor Gerüchte entstehen, dass es eben doch nicht so war, wie der Mandant es behauptet.
Bei den bewusst oder aus Nachlässigkeit verheimlichten Akten soll es sich um Anwerbungsbögen für V-Leute handeln. Ob Carsten S. tatsächlich V-Mann war oder von den Anwerbungsabsichten überhaupt wusste, ist bislang ungeklärt. Er selbst hatte es während seiner umfangreichen Aussage vor Gericht immer wieder verneint.
Aus München berichtete Matthias Reiche. Das ist mal zumindest im Trend eine gute Nachricht. Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland geht langsam zurück. Und wer jetzt meint, das liege vor allem an besseren Sicherheitssystemen in den Autos, der mag richtig liegen. Woran es aber sicher nicht liegt, das ist die Art und Weise, wie man fährt in diesem Land. Oft und nach wie vor nämlich viel zu schnell. Und dann eben doch oft und manchmal mit tödlichen Folgen. Daran ändert der positive Gesamttrend an sich nichts. Informationen von Carsten Schabowski.
Erfreulich, in NRW gab es zumindest bezogen auf die Flächenländer die wenigsten Verkehrstoten. Der Hauptgrund, die Gefahr fährt vor allem auf Landstraßen mit und davon gibt's in Nordrhein-Westfalen im Vergleich eher wenige. Weitere Gründe fürs Verkehrstoten-allgemein.
Als Beispiel möchte ich hier die Einführung der Gurtanlege- und Helmtragepflicht nennen, die Senkung der Promillegrenze, mehr Verkehrserziehung. Nicht zu vergessen ist, dass die Autos immer sicherer werden,
erklärt der Chef des Statistischen Bundesamtes Roderich Egeler. Der gefährlichste Ort für Verkehrsteilnehmer, ein Baum in der Kurve einer Landstraße. 848 Menschen kamen da im vergangenen Jahr ums Leben oder anders ausgedrückt, jeder vierte Verkehrstote.
Die meisten Unfälle passierten, weil der Fahrer oder die Fahrerin in der Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und von der Straße abkam.
Am sichersten fahren auf der Autobahn. Besonders deutlich sank die Zahl der getöteten Jungen. Trotzdem sind die nach wie vor die Verkehrsteilnehmer, die besonders stark gefährdet sind.
Damit ist das Risiko der 18- bis 24-Jährigen, im Straßenverkehr ihr Leben zu verlieren, immer noch mehr als doppelt so hoch wie das durchschnittliche Risiko aller Altersgruppen.
Apropos Altersgruppen, auch wenn im vergangenen Jahr weniger Senioren im Straßenverkehr starben, weil Deutschland immer älter wird, wird langfristig der Anteil älterer Verkehrsopfer steigen, glauben die Statistiker. Für heute gilt:
Ältere Menschen sind gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil weniger häufig an einem Unfall mit Personenschaden beteiligt. Sind sie aber als Fahrer eines Pkw in einen Unfall involviert, tragen sie in 2/3 der Fälle die Hauptschuld an dem Unfall.
Wichtigste Unfallursachen sind nach wie vor Rasen, Fehler beim Abbiegen und Alkohol am Steuer. Dass es im vergangenen Jahr weniger Unfalltote gab, hat übrigens auch mit dem schlechten Wetter zu tun. Viele blieben dann lieber zu Hause. Außerdem regnet oder schneit es, gibt es zwar mehr Unfälle, tödlich sind die aber seltener, weil alle vorsichtiger fahren. Das zeigt sich auch schon an den ersten Zahlen für 2013. Bernhard Feldhüß vom Statistischen Bundesamt.
Sie wissen sicherlich noch, wie das Wetter im März, April war, nämlich schauderhaft. Und für diese ersten 4 Monate haben wir im Moment 16% weniger Verkehrstote als im Vorjahreszeitraum.
Sicherer sind übrigens alle Straßen in Europa geworden. Im Euro-Ranking liegt Deutschland im Mittelfeld auf Platz 8.
Den Effekt kann schauderhaftes Wetter also auch haben. Weniger Tote und Verletzte im Straßenverkehr, das ist ja auch was. Und das war hier das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Für Ihr Interesse bedankt sich am Mikrofon Holger Beckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.